Dinge von Interesse. Der Podcast.
Und auf einmal hörte ich ein Klopfen. So als ob jemand ganz sanft an die Türe meines Zimmers klopfte. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich einer alten Liebe stelle. Und diese alte Liebe ist The Crow aus dem Jahr 1994 und das tue ich nicht alleine. Dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der tatsächlich ich konnte es kaum fassen, ein Erstseher dieses Films ist. Hallo Kai.
Hallo Gregor, Gott sei Dank bin ich nicht deine große Liebe.
Ja, ich habe eben überlegt, ich habe tatsächlich noch, warte noch ab, gib mir noch ein Jahr, es dauert bei mir, aber es kommt dann irgendwann. Nein, ich habe überlegt, wie ich da rauskomme, als ich gesagt habe, große Liebe und dann in die Vorstellung überleiten wollte.
Ich habe die Pause gemerkt.
Ja, die werden die Hörer auch merken, weil ich sie nicht rausschneiden werde. Nein, ich hörte, dass du tatsächlich The Crow, die Krähe, nicht kanntest.
Das ist richtig. Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, also der ging komplett an mir vorbei. Also ich habe keine Ahnung, wieso. Es gibt auch keine Gründe, wieso ich den nie gesehen habe. Es kam einfach nie dazu.
Das ist interessant, weil du ja auch so jemand bist, der so, also ich hätte dich jetzt auch jemals als jemand verordnet, der so Comic-Verfilmungen auch schon in den 90ern verfolgt hat.
Ja, nicht nur verfolgt, wir haben ja auch schon welche gemeinsam besprochen. Mhm. Ich meine, hier, wenn hier The Shadow und so ein Krams, der ja auch, ich sag mal so stilistisch in eine ähnliche Richtung zumindest geht. Mhm. Ja, aber
der ist in dir vorbeigegangen.
Mir war bis dahin gar nicht so richtig bewusst, dass es überhaupt eine Comic-Verfilmung ist, da ich die Vorlage auch überhaupt nicht kenne.
Ah, ja, okay. Ja, stimmt, das ist ein Comic von James O'Barra, der hat das, ich glaube Ende der 80er hat er das, die Comic-Vorlage dazu geschrieben, dann ist halt 93 ein Film daraus entstanden, der halt, das hast du sicher mitbekommen, sehr tragisch für den Hauptdarsteller geendet ist.
Ist ja tragisch geendet und ich habe mich hinterfragt, nachdem ich diesen Film jetzt gesehen habe, ob das vielleicht auch der einzige Grund ist, warum der Film überhaupt so gehypt ist.
Ich kann mir es spielt auf jeden Fall mit rein. Es wird mit rein, weil, also Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee, der war in den frühen 90er Jahren, war er so auf dem Weg dazu, auf dem Weg dahin, Kinostar halt auch zu werden. Er hatte schon so zwei, drei Filmen mitgespielt, die auch schon einen gewissen Erfolg hatten. Und sein Vater war gerade durch die Bruce Lee-Verfilmung, Dragon the Bruce Lee Story, ein aktuelleres Thema gewesen. Was hat er vorher gemacht? Warte mal, genau, Rapid Fire und Shadow in Little Tokyo und so. Also er hatte so ein paar kleine Filme gemacht, die aber schon erfolgreich waren. Und dann war das der Film, wo alle gesagt haben, damit wird er seinen Durchbruch feiern. Was auch so war. Tatsächlich. Aber der Film ist, Brandon Lee ist während den Dreharbeiten ums Leben gekommen, durch einen Unfall am Set, was jahrelange Prozesse und Verhandlungen und Pipapo nach sich gezogen hat, um das zu ermitteln. Es gab, es ist bei einer Szene gewesen, die nicht im Gegensatz zu, wie wir früher dachten, im Film drin gewesen ist, sondern eine Szene, die natürlich nicht im Film drin gewesen ist, wo sich ein Stück Metall, was sich noch in einer Schusswaffe befand, die für eine mit Druckluft und eine an für eine andere Szene, das kann man alles nachlesen, behandelt war, sich dann gelöst hatte und das Projektil ihn wie ein Geschoss getroffen hat und er ist dann im Krankenhaus leider verstorben. Und das hat natürlich, als der Film dann irgendwann fertig gemacht wurde, mit super langer Verzögerung und so, hat das natürlich dafür gesorgt, dass dieser Mythos um so einen Film dadurch gestiegen ist. Und wahrscheinlich spielt das sehr stark mit rein, dass der Film ein Kultfilm geworden ist. Weil wenn man sich die Einspielergebnisse ansieht, und das ist tatsächlich auch in meiner Recherche jetzt interessant gewesen, ich habe vieles... Also wir hatten in den 90ern, ich habe den Film wirklich in den 90ern gesehen, als er auf dem Videomarkt halt veröffentlicht wurde. Und habe das in meinem Freundeskreis, war das mit einer der Filme, die wir immer wieder rauf und runter geguckt haben. Wir waren so diese Bubble, wir kamen so von Braindead und Evil Dead und dann gingen wir über zu Filmen so unserer Zeit und das war sowas wie From Dusk Till Dawn und halt auch The Crow. Ne, und haben diesen Film halt gefeiert und rauf und runter geguckt. Und diese Tragik, die dieser Film hat, durch den Tod des Hauptdarstellers und dazu noch eine Geschichte, die den Tod der Hauptfigur ja komplett thematisiert. Also tragischer geht's ja gar nicht mehr. Ne, das könntest du ja, böse gesagt, marketingtechnisch nicht besser machen. Also ganz böse gesagt halt. Ne? Und das hat für unheimlich viele Mythen damals gesorgt. Das war ja noch so vor Internetzeit. Und ich weiß, dass wir ganz viele Spekulationen hatten oder immer gehört, man hatte dann immer so gehört, es gibt diese Szene, wo er auf dem Tisch steht, wo die Bösen alle auf ihn schießen und er, dass das die Szene wäre, wo er gestorben ist und dann, dass das auch Absicht gewesen ist, dass es ein Mordanschlag auf ihn gewesen ist, weil es ja auch über seinen Vater so ähnliche Geschichten gab und so. Also das war schon, das hat diesen Mythos schon extrem stark befeuert. Also es wurde super viel darüber geredet. Aber wenn ich mir die Einspielergebnisse ansehe, was ich jetzt mal getan habe, war das nicht so spektakulär. Also im Kino so 50 Millionen, hat so 30 gekostet. Er hat sich danach halt gemacht, ne, durch 1000-mal Veröffentlichung im Heimkinomarkt. Ich glaube, allein ich habe 3 physische Discs von diesem Film.
Okay. Ne? Ja. Also wie ich so rausgelesen habe, also die wirkliche Todesszene, die soll schon in einer sehr frühen Sequenz eigentlich passiert sein. Also man hat ja den restlichen Film dann eben auch hier digital irgendwo damit Doubles so weitgehend fertiggestellt. Und ich glaube, dass der eigentliche Unfall schon passiert ist bei der Todesszene, also als man hier Eric Draven gezeigt hat.
Also die haben ihn ja nicht der Reihe nach gedreht. Es waren noch ein paar Drehtage, aber es war jetzt nicht mehr ganz so viel, was noch zu drehen gewesen ist. Aber es ist halt die Szene, eine Szene gewesen, wo Funboy auf Eric Draven schießt, weil der Schauspieler Michael Marseille, der war auch, der dann halt gegen den überwiegend am Anfang ermittelt wurde, weil er halt die Waffe abgefeuert hat, die das Projektil beinhaltete. Und er hatte aus Zeitlebens halt damit zu kämpfen, halt mit einem Schuldgefühl und so. Er ist freigesprochen worden, soweit ich das durchschaut habe, ist es halt wirklich als Unfall deklariert worden. Alex Proger, der Regisseur, hat danach auch jahrelang nichts mehr gemacht und hat auch nie wieder so richtig reingefunden. Also es gibt noch einen Film, den ich von ihm ganz gut finde, das ist Dark City, den hat er 98 gemacht. Der hat einen ähnlichen Stil wie The Crow, aber ansonsten gut, I, Robot kennt man noch. Aber dann hört es auch schon so ein bisschen God of Egypt, fand ich nicht so besonders toll. Und Knowing the Zukunft endet, das ist, glaube ich, dieser Nicolas Cage-Film mit die
Ellie. Ja, genau.
Also es waren alles nicht mehr so tolle Sachen, aber halt, der hat halt auch zeitlebens, und ich habe mal einen Audiokommentar gehört, wo er auch darüber geredet hat, dass er halt wirklich sich das irgendwie, also dieses Trauma so nie so ganz überwunden hat, dass das halt damals auf dem Set passiert ist. Und vielleicht, um da auf deine Frage zurückzukommen, wahrscheinlich hat es hat zumindest dafür gesorgt, dass dieser Film auf ewig auf Gothic und Grufti-Partys und in dem Umfeld ist er mir auch überwiegend immer wieder begegnet. Exzessiv, tatsächlich.
Ja, und, ist mir auch aufgefallen. Also ich dachte direkt so, oh, so ein Gothic-Look die ganze Zeit über Film, also sehr, sehr düster auch. Und das mag ich auch am Film. Also so diese Optik und eben auch diese Darstellungen hier, Drogen, Prostitution, Mord, Dreck und dieses alles, also total schmutziger, runtergekommene Kram alles hier. Ja, das hat mir gut gefallen.
Ja, das ist halt, weil es unser Leben darstellt, weißt du? Das ist so halt, ne?
So ist das. Ja, Situation, genau. Man ist es ja gewohnt, die Ansicht.
Man ist es ja gewohnt. Aber ich kann dir sagen, wirklich, so in meiner Friend-Bubble habe ich ja dann halt auch immer gedacht, dass irgendwie jeder diesen Film kennt, der so in den 90er Jahren Kinofilme geguckt hat oder so. Dass der total verbreitet und beliebt ist. Und wie gesagt, zig Versionen nenne ich hier meine eigene DVD, eine Blu-ray, irgendwie eine 25 Jahre Jubiläumsbox. Und ich habe auch wirklich, und wir haben uns auch in den 90ern, wir sind, glaube ich, ein Jahrzehnt mit dem Ding, mit diesem Kostüm zu Halloween gegangen. Oder zu Fasching. Damals hat man ja zu unserer Jugend noch keinen Halloween so gefeiert. Da war es ja eher, dass man dann zu Fasching oder Karneval anhatte. Das war so weit verbreitet damals, dass sogar South Park sich mal drüber lustig gemacht hat. Da gibt es eine South Park-Folge, wo Satan zu Halloween einlädt und er verbietet den Leuten, als The Crow zu kommen. Er sagt, falls einer von euch als The Crow kommt, ihr tut das nur, um Weiber abzuschleppen. Lasst das. Er kommt dann allerdings selber als The Crow verkleidet. Das ist so ein bisschen der Gag. Und um kleine Schmankerl zu machen, Kai, ich habe dir gerade auf, wenn du dein Handy zufällig griffbereit hast, wirst du in unserer Telegram-Chat wirst du ein Foto vorfinden, ein Foto eines Polaroids. Tatsächlich, und der Typ links mit dem weißen Gesicht und der Träne, das war ich 1999.
Oh, wow, ja, okay, krass.
Du siehst da drei Typen, die sich alle drei als The Crow verkleidet haben, auf dem Weg zu einer Faschings-Karnevalsveranstaltung. Hoffe ich, vielleicht waren wir auch nur so unterwegs, kann natürlich auch sein. Ich weiß, ich habe extra noch meinen Kumpel Andi angehauen, Grüße, der wird das auch hören, der hat das Foto, das ist der Mittlere, der hat das Foto auch bei sich tatsächlich noch in einem Fotobuch und er hat es mir abfotografiert. Ist doch toll.
Wow, oder? Super. Ja, wird das ins Internet kommen?
Ja, oder? Da muss ich beide noch fragen, die auf dem Bild drauf sind.
Okay. Das, ich muss sagen, ja? Hier auf der rechten Seite, der sieht sehr authentisch aus.
Ja, und das war auch unser Problem. Der Kollege, der gute Freund, der war der Typ, der bei dem es auch am besten ausgesehen hat, weil er eh schon so von der Statur und den Haaren, die Statur und die Haare dazu hatte. Bei mir siehst du eher der traurige Clown. Ich sah tatsächlich eher so aus wie die Krähe im vielleicht mit Goodwill im dritten Teil. Weißt du? Mit ganz viel Goodwill. Ne? Aber du siehst, 99, 22 Jahre her. Da war, ne? Also wir haben diesen Film total gefeiert. Halt und
geliebt, ja, 100 Mal gesehen. Du siehst ein bisschen aus wie so ein ganz, ganz schlechtes Toss-Stunt-Double.
Ja. Man merke die fancy Kette auch, ne? Also das ist, aber tatsächlich hat dieser Film total viel zu diesem Look beigetragen. Halt die Mäntel hier, überhaupt schwarze Klamotten, dieses ganze Grufti-Leder-Ding-Look. Auch hier den Tony Todd spielt ja mit. Da hast du dich sicher auch gefreut, Tony Todd zu sehen.
Ich habe mich nicht nur bei Tony Todd gefreut, ja.
Bei Ernie Hudson. Vielleicht auch ein bisschen bei Michael Wincott, die alle Rollen in dem Film haben, den kennt man ja auch. Aber ja. Tony Todd trägt so einen Ring in dem Film, was aussieht wie so eine Kralle. Weißt du, das war auch eine ganze Zeit lang. Für alle, die in den 90er Jahren oder die frühen 2000er Jahren noch den Xtra-Katalog kennen. Das war so ein Gothic-Katalog. Das war, wenn man irgendwann mit dem EMP-Katalog fertig ist und dann gesagt hat, ja, das machen wir ein bisschen, das bin ich auch ein bisschen traurig. Und dann hat man im Xtra-Katalog bestellt. Und da haben wir natürlich auch Mäntel bestellt und dieses ganze Zeug. Und das ist auch so aus der, ja. Ja, mein Gott, siehst du, wir waren auch, gehörten auch zu denen, die gesagt haben, so ein gutes The Crow Kostüm. Ich habe also auch gecosplayt, kann man tatsächlich sagen. Aber ist lange her, ne?
Ja, ich bin ja erst kürzlich irgendwo so in die Schmink-Umkleide-Kostümierungsphase eingestiegen. Mhm. Man konnte es kürzlich auf Twitter sehen.
Ja. Also, vielleicht kann man es demnächst auch nochmal in einem Livestream sehen, ja.
Ja. Je nachdem, wann du die Folge veröffentlicht, vielleicht ist der dann auch schon wieder gewesen. Naja, gut.
Immer diese zeitlichen Paradoxon. Ja. Richtig. Ja, ansonsten zu den Darstellern noch kurz zu sagen, genau, also wir haben Brandon Lee, der Eric Draven, der die Krähe halt spielt. Wir haben Ernie Hudson, Mr. Winston Zeddemore, der Sergeant Albrecht spielt. Das ist einer der Polizist, der die Mordermittlung nicht aufgegeben hat. Michael Wincott spielt Top Dollar, ich weiß gar nicht, ob der übrigens einmal Top Dollar in dem Film genannt wird. Das habe ich mir letztens gefragt, ob der wirklich so genannt wurde in dem Film. Mr. Dollar.
Ja, zumindest hat er keinen richtigen Namen.
Also ja, meine ich nämlich. Ja, genau, Top Dollar. Ja. Mr. Dollar. Hier ist einer.
Mr. Dollar, ja.
Michael Wincott, den kennt man auch aus ganz vielen Filmen. Ja, Alien 4 beispielsweise. Der hat hier bei The Doors, Strange Days, geboren am 4. Juli. Dem Robin Hood-Film mit Kevin Costner. Also der hat ganz, ganz viele Filme in der Zeit gemacht. Der ist also quasi der Big Bad in dem Film. Dann wäre noch Bai Ling als Myka zu nennen, die halt, man kennt sie halt auch als Darsteller, die spielt halt so ein bisschen seine Zwillingsschwester, was auch quittiert wird mit dem Satz, wie sie ist seine Schwester. Die Tochter meines Vaters. Tony Todd spielt den Captain, den Kumpan Nummer 1, könnte man sagen.
Ja, mit dem Namen Grange.
Super Name. Ansonsten haben wir halt noch so Leute wie Darla oder T-Bird, also das sind so Skank, alles so. Die meisten Darsteller kennt man von irgendwoher. Die Besetzung war schon ganz gut so für 90er-Jahre-Stuff halt, ne? Viele von denen haben danach halt wirklich noch Filme und Serien gemacht, also das ist jetzt schon kein unbekannter Cast. Das kann man mit Fug und Recht sagen. Genau.
Ja, Tony Todd ist natürlich das Gesicht. Ja. Ich glaube, das kennt man am besten. Also den kennt man einfach und
Ernie Hudson. Ja. Ich finde, Ernie Hudson nimmt sich da auch nicht viel, aber Tony Todd. Tony Todd, der sieht auch immer noch so aus irgendwie, oder?
Der sieht total immer noch so aus. Ja.
Wird er nicht älter?
Der spielt auch immer solche düsteren oder so Toten, so Totengräber oder sowas. Das ist so eigentlich so die Rolle, die er immer so innehat irgendwie.
Ja. Da hatte er ja gerade Candyman gedreht, kurz davor.
Genau, richtig. Ne?
Und danach, wir dürfen ja nicht vergessen, er war bei den, oh Mensch, wie heißt denn die Filme, wo der Tod dich auf jeden Fall kriegt?
Final Destination.
Final Destination. Ich,
ja, genau, so genau, Totengräber-mäßig,
da, so genau, Bestatter. Genau, der dann so ein bisschen Ahnung von der ganzen Geschichte hatte, ja. Ja, man sieht, es zieht sich bei ihm so durch, ne? Genau. Ja, können wir mal so ein bisschen in den Film reinkommen, ne? Die Geschichte ist ja die, dass Eric Draven, ein lokaler Rockmusiker mit seiner Freundin Shelley Webster, eine Wohnung bezogen hat und irgendwie die Vermieter die raushaben wollten. Ne? Also man hat schon hier ein bisschen Sozialkritik, hier urbane Wohnungsbildung. Und dazu haben sie den örtlichen Schlägerclub aktiviert. Die überschlagen aber ganz schön über die Stränge und bedrohen die nicht nur, sondern sie haben Shelley Webster vergewaltigt und Eric Draven, der dann dazukommt, getötet und aus dem Fenster geschmissen. Oder aus dem Fenster geschmissen und dadurch getötet. Irgendwie so. Auf jeden Fall. Und ein Jahr später, in der Devil's Night, am 30. Oktober, quasi vor der Halloween-Nacht, kommt Eric Draven zurück und wird quasi durch eine Krähe ins Reich der Lebenden zurückgeholt und es wird uns auch souffliert in dem Film, dass das ab und zu passiert. Manchmal passiert etwas so Tragisches, etwas so Schlimmes, dass die Krähe jemanden zurückholt, der noch eine offene Rechnung hat. Und der geht dann quasi auf die Jagd nach den Typen, die ihn und seine Freundin getötet haben. Im Prinzip ist das auch schon die Story des Films.
Das ist die komplette Story des Films, ja. Genau. Also ist quasi der Rachefeldzug, um quasi Rache zu nehmen.
Genau.
Ja.
Ich finde diesen ganzen Style von diesem Film, wie du vorhin schon gesagt hast, sehr gut. Erinnert mich an, es finde ich sehr Tim Burton-esque, also Batman's Rückkehr gerade. Wir sehen offensichtlich eine Stadtkulisse, die aus Modellen zwar besteht, zu einem Großteil, aber es ist alles sehr düster, es ist alles, überall hörst du immer Polizeisirenen, du hörst immer, siehst immer Feuer und es ist tatsächlich einfach sehr, sehr düster, aber es wirkt wie eine eigene dunkle Stadt halt, ne? Und gerade dieses Setbild, es erinnert mich wirklich extrem an Tim Burton, ne? Auch so Filme wie Nightmare Before Christmas und sowas, ne? Wir sehen später so eine Schneekugel, die erinnert mich immer total an Nightmare Before Christmas. Ja, und der Stil ist da halt schon sehr, sehr stark. Und wir landen ja gleich bei der Wohnung, bei diesem Loft, was die beiden bezogen haben. Und da sehen wir auch den Officer Albrecht, der da oben steht und übrigens auch noch raucht.
Ja, ja. Ja.
Somit ist unsere Theorie weg, dass das nur in den 80ern war.
Ne? Ja, aber entweder 80er oder es sind halt solche düsteren, dystopischen Dinger. Ja, da wird geraucht einfach, das muss einfach sein. Stell dir vor, der hätte jetzt ohne da gestanden, das wäre doch nicht mehr authentisch gewesen.
In der Moorrübe, weißt du, wie in der 25-Jahre-Edition.
Genau.
In der Moorrübe.
Ja, mit einer Moorrübe.
Ja, aber dass er raucht, ist gar nicht so schlimm, weil später im Film wird ihm ja auch noch geraten, das sein zu lassen. Also da ist die Botschaft, die hätte man in den 80ern nicht gemacht, ne? Das Zeug bringt dich irgendwann noch um, ne?
Ja.
Genau, und da ist er halt, da gibt's dann halt diese Mordermittlung, das ist im Prinzip der Sprung ein Jahr zurück halt, ne? Wir lernen da Sarah kennen, die irgendwie bei den beiden so ein bisschen gewohnt hat, die zwar eine Mutter hat, die drogenabhängig ist, aber die haben quasi die Sarah so ein bisschen als ihr Mündel aufgenommen oder sie verbringt halt bei ihnen so ein bisschen Zeit und da sehen wir gerade auch den Abtransport von Shelley und von Eric. Da ist eigentlich schon klar, für die beiden ist es so ein bisschen das Ende. Und ich finde das sehr, sehr stark gespielt. Ich finde auch diese letzte Szene, wo Ernie Hudson da mit Sarah in der Straße steht, wo die Polizei der Rettungswagen abfährt und so. Oh, das ist schon so eine Gänsehautszene bei mir.
Ja, also die ist wirklich sehr gut gelungen. Also das habe ich auch gefunden. Anfangs muss ich sagen, sind die Bildwechsel mir noch ein bisschen suspekt gewesen. Oder auch so dieses ständige Flackern und so. Da musste ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber es wurde im späteren Verlauf auch deutlich besser im Film.
Mhm. Ja, es sind so in den Rückblenden vor allen Dingen, ne, was
genau,
man sieht, was passiert ist. Ja, auch der Besuch auf diesem Friedhof. Ich meine, dieser Friedhof, wo die beiden nebeneinander diese Gräber haben. Ne, was ist das für ein Friedhof? Also das ist so Gothic, mehr Gothic geht ja gar nicht mehr. Weißt du, da kannst du sofort, weiß ich nicht, La Immortelle oder so draufstellen, ne? Und oder früher Unheilig und sofort einen Videoclip drehen.
Ja, ganz genau so sieht das aus, ja.
Ja, es ist halt alles wirklich, also ich habe mir gedacht, dafür, dass es ein Jahr altes Grab ist, sieht es aus, als wenn es da irgendwie 80 Jahre liegen würde halt, ne?
Das halt mindestens, wirklich, ja, ist auch komplett, da hat sich niemand drum gekümmert, ist einfach total runtergekommen, ja.
Ja, das ist aber genau das, was du sagst, da hat sich niemand drum gekümmert, wie auch überhaupt um diese ganze Stadt, es ist halt alles verdunkelt und verranzt und es regnet total oft und total viel in diesem Film, was, und das muss man auch mal lobend hervornehmen, zu dem fantastischen Soundtrack zu diesem Film ist, da haben wir nicht nur Secure mit Burn, sondern also oder Pantera, also der ganze Soundtrack. Es gibt einmal mit den Musikstücken, also mit den Instrumentals und einen mit Bands, und der ist wirklich Gold. Also den habe ich super lange, damals als ich einen Discman noch hatte mit Antishock, habe ich den mit mir rumgetragen und den The Crow Soundtrack gehört. Und der Song It Can't Rain All the Time, der uns am Ende beim Abspann gespielt wird, den habe ich schon so einige Male in meiner Adoleszenz im Regen sitzen, mit einem Bier in der Hand im Park gehört. Das kannst du aber glauben.
Also, ich stelle es mir jetzt mehr als bildlich vor, zumindest auch eben in Verbindung mit dem Bild, das du mir geschickt hast.
Ja, war da noch ein schlankes Reh. Tatsächlich, es war vor dem Führerschein. Das muss man tatsächlich, das muss man sagen. Muss ja 18 gewesen sein ungefähr.
Okay, ja, ja. Okay. Ja, lange her.
Ja, lange, lange her. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Und dann gibt's ja diese Auferstehungsszene von ihm, ne? Die, ne? So der, dass der Boden aufbricht, der Sargdeckel quasi aufgeht, Eric Draven halt sich aus seinem Grab erhebt und in seine Wohnung zurückgeht. Bei der Szene, da sind schon auch so Computereffekte drin, weil die Szene, die wir sehen, wenn wir ihn durch die Gasse gehen sehen, ist dieselbe Szene, die wir später im Spiegel sehen, wo er sich dann das erste Mal das The Crow-Outfit anzieht. Ist genau dieselbe Szene, also da haben sie schon so Szenen recycelt, ne, so zum Thema chronologisch gedreht und so halt, ne.
Ja, da ist mir auch einiges aufgefallen, wo ich zumindest der Meinung war, du hast ja eben schon gesagt, Modelle, man hat sehr viel mit Modellen hier gearbeitet, vor allem wenn man so die Stadt von oben zeigt, das ist sehr offensichtlich. Ja. Und auch verschiedene verschiedene Ansichten einfach.
Ja, aber das hat irgendwie was. Das hat so einen Style, wenn du das so, du kannst es ja also schwer in echt darstellen, halt so abgeranzt. Und da war schon die Idee mit der Mischung aus Ideen, aus der Mischung mit Modellen und Computereffekten schon, glaube ich, die richtige Entscheidung.
Ja. Ja, es ist halt was komplett Besonderes. Also ich sag mal so, ja. Also es ist sowieso sehr mutig, dass man damals hier so auf CGI zurückgegriffen hat. Das war gerade noch in Kinderschuhen, die Technik und alles. Also, ja, und es hat ja auch mit Sicherheit die Kosten des Films extrem nach oben auch schießen lassen.
Ja, ja. Böse Zungen behaupten, dass die immer reduzierter werdenden Kosten bei den Dreharbeiten, weil Miramax hat damals das Budget halt sehr knapp gehalten, dazu geführt hat, dass man auch immer schneller arbeiten musste, und das kann ja zu Unfällen führen, ne, wenn man immer schneller arbeiten muss. Und im Nachhinein mussten sie halt sehr, sehr viel Geld reinstecken, um das dann fertigzustellen. Aber es hat natürlich auch für die Entwicklung der Computerszenen in Filmen durchaus was getan. Also da hat der Film vielleicht nie so ganz die Credits bekommen, die er verdient, weil man redet dann immer über Terminator und dann als nächstes kommt dann so Jurassic Park und Forrest Gump und so. Aber The Crow hat da tatsächlich gerade in den Szenen, wo sie quasi ihn so halb animiert haben oder Tricktechnik verwendet haben, auch viel geleistet für sehr wenig Geld, und da kriegt es manchmal nicht die Props, die er verdient. Ja. Ich habe mich gefragt, als er aus dem Grab rauskommt, hat er ja diese Szene, er ist ja so desorientiert, ne, und versucht dann erstmal in seine alte Wohnung zu kommen, die offensichtlich immer noch leer steht nach einem Jahr. Also da habe ich mich gefragt, so heiß kann dieser Wohnungsmarkt nicht umkämpft sein. Weißt du, eigentlich haben sie die ja raushaben wollen, weil sie die Wohnung haben wollten. Vermutlich doch, um sie jemand anderem zu vermieten. Aber gut, so, wenn da so ein Mord passiert, wer will schon in ein Mordhaus ziehen?
Ne? Ja, das. Ich muss sagen, das ist mir hier kürzlich auch mal untergekommen, dass jemand nirgendwo einziehen wollte, wo jemand gestorben drin ist. Also im Haus, Wohnungen und so. Und das passiert eigentlich natürlich deutlich häufiger. Also in den meisten Wohnungen sind irgendwelche Leute mal irgendwann gestorben, wenn die schon älter sind. Von daher lässt sich das, glaube ich, überhaupt nicht vermeiden.
Ja. Das wundert mich auch immer. Also es kommt ja auch, ist ja auch ein Unterschied. Ist da jemand jetzt einfach eines normalen, natürlichen
Todes
gestorben? Ist da, weiß ich nicht, oder ist der Arm immer noch nicht gefunden worden? Weißt du?
Genau.
Das ist ja schon ein Unterschied. Ne? Aber grundsätzlich, wenn man sich anguckt, wie alt so im Durchschnitt die Häuser sind, wir leben alle in Häusern, in denen schon Leute mal gestorben sind.
Ne? Natürlich, ja. Ja. Aber was wir so ein kleines bisschen übersprungen haben, wir haben doch auch die Sarah hier, dieses junge Mädchen, schon gesehen. Ja. Die dann immer auf den Friedhof auch kommt und hier ablegt. Genau, sie spielt ja später noch eine wichtige Rolle im Film.
Ja, stimmt. Sie spielt sogar in der Fortsetzung. Da kriegt sie sogar ein bisschen Charakter noch mehr. Ja, sie hat auch zwischendurch, trifft sie auf Officer Albrecht, von dem kriegt sie dann auch noch einen Burger ausgegeben. Einen Hotdog, einen richtig guten amerikanischen Hotdog.
Ne? Genau.
Ja, auch bei Eric Dravens Ankunft quasi in seiner Wohnung ist halt auch wieder so das Typische, weißt du, er war ein Jahr im Sarg quasi, aber gut, dass er halt als Mensch da wieder hergestellt ist. Klar, oberkörperfrei, aber Hose an. Gut. Musste. Man muss es halt so filmisch darstellen halt, ne? Und in der Wohnung durchlebt er dann halt in diesen Flashbacks, die du schon erwähnt hast, das, was da alles passiert ist, ne? Mit der Vergewaltigung seiner Freundin, dass er da dazugekommen ist, dass er dann mit einem Messer niedergestochen wurde quasi und dann aus dem Fenster geworfen wurde und lebt das komplett nochmal nach, auch das Erschießen von ihm. Er wird erstochen, erschossen und aus dem Fenster geworfen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass die Bude ein Jahr leer steht, waren die eine komplette Fehlinvestition.
Absolut,
ja. Also jetzt mal, was das wieder kostet. Ne? Aber ich finde diese Szene so großartig, wo er dann da so quasi in dieser Kreuzigungsposition steht und so dieses Durchschießen nochmal erleidet und als Höhepunkt rennt er ja dann auf das Fenster zu, was übrigens auch immer noch nicht repariert ist und schwingt sich dann quasi hoch und dann siehst du ja diesen Shot von oben, wo so Regen auf ihn fällt, ne? Und er so aus dem Fenster rausgeschwungen ist und dann wieder rein in die Wohnung schwingt, auf seine Hände guckt, weil er hat ja in das zerbrochene Glas gegriffen und seine Hände heilen. Ne? Und das ist sehr stark, finde ich.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr starke Szene. Ja, die hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, auch diese ganze Darstellung, wie du es gerade beschrieben hast, auch das muss man einfach gesehen haben, auch um sich das vorstellen zu können.
Ja. Zwischendurch haben wir ja immer noch so ein bisschen, lernen wir ja so ein bisschen seine Peiniger noch kennen. Hier die ganze Gruppe, die ihn da, die sind immer noch irgendwie zusammen, arbeiten ja für Top Dollar und die sind da irgendwie zusammen saufen und spielen dann so ein Feuert sie ab. So ein, die bereiten sich auf die Nacht des Teufels vor. Das ist die Nacht vor Halloween, wo man irgendwie alles abfackelt. Ja, ich hoffe, das ist eine Erfindung für den Film. Eigentlich ist es wie eine Purge-Nacht, auf was die sich da vorbereiten, oder?
Schon
so ein bisschen Art. Schon, ja. Ja. Eric Draven hat ja dann noch so Flashbacks in der, ne, dann sehen wir auch so ein paar kleine Rückszenen, also Rückblenden auf die Beziehung, die er hatte, also wo die beiden, das ist irgendwie so niedlich, weißt du, wo die so am Kochen waren und wo sie zwischendurch auch mal, weißt du, genau. Also
ja.
Erwachsen wie ich bin, ne, und das ist irgendwie, man hat dann sofort, so sagt man sich, oh nee, das ist total tragisch und so, und auch wenn er dann so diese Maske, die sie dann, sie hat ja diese Clownsmaske dann mal auf und er streichelt dann so über die Maske, die auch da noch am Fenster hängt, also wie gesagt, ein Jahr ist es offensichtlich der Tatort nicht entsiegelt worden und dann halt zieht er sich halt sein Rockstar-Kostüm quasi an halt, ne, zu geiler Mucke und ne, er zieht sich dann halt, ne, diese Lederhose an, die ich auch mal versucht habe zu bekommen, aber nie in eine gepasst habe. dieses Shirt und so und streichelt dann noch die Katze. Ich hoffe, es ist nicht mehr die Katze, die da jetzt ein Jahr gewartet hat. Vielleicht aber schon. Es soll wahrscheinlich die Katze sein, die hatten. Und geht dann halt auf das Fenster zu und der Musikscore, es knallt aus den Boxen. Wir sehen die Krähe, die auf seiner Schulter landet und wir sehen Kamerazoom, eine Kamerafahrt, die rausfährt. In der Stud-Setting und er steht in dem zerbrochenen Fenster mit der Krähe auf der Schulter. Sieht das geil aus für 93, oder?
Ja, das ist auch schon eine sehr ikonische Szene, auf jeden Fall. Mhm. Ich muss aber sagen, als ich hier The Crow, natürlich kannte ich das Gesicht, aber als ich mir den jetzt so länger angeguckt habe, habe ich schon irgendwie so Vibes gehabt, auch Richtung Batman, so ein bisschen Joker-mäßig.
Ja, aber wenn sind die, ja natürlich, aber natürlich, also wie gesagt, er sieht wirklich so aus, wie die Krähe in den Comics gezeichnet ist halt, okay. In dem Film. Aber natürlich wird das auch davon inspiriert sein. Im Umkehrschluss wird natürlich auch Heath Ledgers in Dark Knight immer sehr, sehr oft gesagt, ja, es hat schon sehr The Crow-esque Züge. Und es ist ja auch ein bisschen vergleichbar, ne? Also so blöd, dass sich das, so schlimm sich das anhört, da der Tod einer Hauptfigur, also des Darstellers bei sowas, ich glaube schon, dass der auch hier und da Einspielergebnisse positiv beflügelt. Ne? Sei es Paul Walker bei Fast and Furious 7, der plötzlich eine Milliarde eingespielt hat, oder Heath Ledger in Dark Knight. Gute Filme, definitiv. Gerade Dark Knight, großartig. Aber es hat einfach eine noch tragischere Komponente, gerade wenn es dann auch noch so eine ikonische Rolle ist. Na, also, das ist böse gesagt, aber ich glaube schon, dass das, also bei dem Film bin ich mir ziemlich sicher, dass das viel dazu gesorgt hat, dass der Film immer noch so präsent bei vielen ist.
Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, bei mir ist das einfach so nie angekommen. Ich wusste eben darum, dass dieser Darsteller hier verstorben ist während des Films. Aber das war jetzt eben nichts, was mich jetzt so direkt so mitgerissen hätte. Okay, den Film muss ich unbedingt sehen. Also wie gesagt, ist einfach an mir vorbeigegangen.
wir hätten uns damals schon kennen müssen. Du hättest den oft gesehen. Und du wärst dann der Vierte auf dem Bild gewesen, der sich da geschminkt gestanden hätte.
Ja, vielleicht, wer weiß. Aber ich bin eigentlich so ein absoluter Gegner oder war es bis vor kurzem. Mann.
Also von
ich mag kein Fastnacht, ich mag
nein,
überhaupt kein Verkleiden und so.
Ich auch nicht, absolut nicht. Ich bin auch nie, überhaupt nicht der Verkleidungstyp und Cosplay ist auch nicht meins. Und ich bin ziemlich sicher, dass dieses Foto, dass das aus anderen, dass wir wirklich einfach The Crow-Bilder machen wollten. Ich glaube nicht, dass da Karneval oder so war. Weil, also ich glaube, dass das, ich sage nur, dass man das, wenn man sich verkleidet hat, dass das so ein zu der Zeit sehr beliebtes Kostüm halt gewesen ist. So um die 90er, frühen 2000er Jahre rum halt, ne? Und ich glaube, dass wir wirklich, ich meine mich zu erinnern, dass wir einfach gesagt haben, ja, wir machen mal Bilder mit hier so, wir schminken uns mal und machen eine Band. Wir nennen uns Kiss.
Wir nennen uns The Crows.
Ja, bei Kiss habe ich mich immer gefragt, wie der sich, der die Katze bekommen hat, wie die den überredet haben. Und dann machen wir dir noch ein paar Schnurrbärte. Weißt du, ja. Schnurrhaare.
Ich habe ja noch ein paar. Kannst du die ankleben.
Ja. Und dann kommt tatsächlich so ein paar Sachen, die sich im Prinzip wiederholen. Er fängt mit der Jagd an, er fängt an mit Tintin. Tintin ist auch halt so das erste Mordopfer, der dann halt, den sehen wir dann noch, dass er in der Pfandleihe versucht, noch ein paar Sachen loszuwerden. Und dann wird er von ihm in der Gasse halt quasi überfallen. Dann kämpfen die beiden ein bisschen miteinander. Und wir erleben dann auch, Tintin ist der Typ, der ihn mit den Messern, also der tatsächlich auch der Erste war, der auf ihn losgegangen ist. Ne? Weil das Messer hat Eric Draven, als er die Wohnung betreten hat, zuerst getroffen, somit ist auch die Reihenfolge so ein bisschen gesetzt. Und er sticht ihn ja, ne, weil er merkt, er kann ihn nicht töten. Und da ist ja auch der schon ikonische Spruch: Mordopfer sind wir das nicht alle. Ne, und, ja. Und da sehen wir auch das erste Mal dann am Tatort von Tintin quasi das Crow-Zeichen, das mit Blut an der Wand. Ne? Und von Tintin hat er auch den Mantel her übrigens. Wir aus dem Extra, da er von Tintin.
Ja, Ernie Hudson entdeckt das ja auch später eben. Also hier ist Sergeant Albrecht und hinterfragt ja eben auch, was das soll mit diesem Vogel.
Genau, was ist denn das? Was ist denn das für ein Specht, den ich da oben sehe?
Ja, genau.
Es muss schon was Ikonisches sein. Na, Eric Draven ist ja dann auch, geht ja dann auch bei dem eben schon erwähnten, wie nennt sich denn das? Was habe ich denn eben noch gesagt, was der ist? Macht so einen
Pfandleiher, oder?
Ein Pfandleiher, genau.
Pfandleiher,
ja. Ne, bei dem kommt er rein, bricht durch die Scheibe, ne, er hatte ja schon zugemacht und so und zitiert das von mir vorhin rezitierte Gedicht, ne, und will von ihm halt wissen, was das für Kollegen von Tintin sind, wo man die Freunde von ihm findet. Und das verrät natürlich auch der Pfandleiher auch, ne, der dann auch mal so schön mit der Hand, ne, an seiner eigenen Theke, wie er festgetackert wird. Da gibt es auch diese Szene, diese Kiste mit den Ringen, finde ich auch krass. Wenn er sich diese Kiste nimmt und da sind irgendwie Ringe, Eheringe, also oder Verlobungsringe, die halt beim Pfandleiher gelandet sind, und Eric Draven nimmt die und hat dann bei jeder irgendwie so ein Flashback, was da passiert ist und so. Ne, und das sind ja überwiegend auch Verbrechen gewesen, die da passiert sind, und damit wirft er auch auf den Pfandleiher und sagt, jedes dieser Ringe hat ein Leben gekostet und du hast geholfen, es zu zerstören und so. Und er bekommt dann halt seine Info, ne, wo die alle abhängen und so, und wo er da hingeht, also ne, dem und dem Club, und der Funboy wohnt genau sogar darüber und so, und dann geht er noch, nicht ohne sich noch beim Rausgehen ein bisschen bedrohen zu lassen, quittiert das aber mit einem: Riecht es hier nicht nach Benzin? Geht raus, ja. Schießt rein und die ganze Pfandleihe explodiert. Der Pfandleiher kommt noch raus, man sieht noch, wie der in die Gasse gesprungen ist, der hat sich irgendwie mit dem Messer mit der Hand da losgemacht und so. Und aber auch diese ganze Szene ist auch echt so over the top halt, ne?
Das ist echt total unglaublich. Ja. Das wirkte auch ein bisschen merkwürdig auf mich. Denn dieser Pfandleiher, der bekommt ja alles mit, auch wie er hier dieses Benzin verschüttet. Aber er kommentiert das, glaube ich, überhaupt nicht. Er guckt da einfach, er sagt auch nichts. Moment, was hast du hier vor? Was tust du? Sondern er ist eigentlich auf seine Hand fixiert. Und hier, löse mich doch mal. Und am Ende erst, als Draven hier The Crow rausgeht, sagt, oh, hier riecht's doch nach Benzin. Erst dann scheint ihm das so wirklich bewusst zu werden.
Ja,
Zeug stinkt doch. Ja.
Ja, er beleidigt ihn halt die ganze Zeit. Die Jungs werden dich auseinandernehmen. Was ich auch nicht als das Cleverste empfinde, in so einer Situation noch dem Typen hinterher zu schreien, weißt du, der dich da gerade
irgendwie
an das Ding genagelt hat halt. Ne? Und dann taucht Albrecht auf, der offensichtlich als Polizist so in Ungnade gefallen hat, ist, dass er allein unterwegs ist. Wir wissen, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn dein Chef als Polizist sagt, du kriegst keinen Partner. Ne?
Ja, genau.
Es taucht dann halt auf und sagt, hey, hier, was ist hier passiert und so, steckst du dahinter, setz dich mal, ich rufe Verstärkung. Und er sagte, und auch alles, was da Eric Draven zu ihm sagt, ist auch sehr ikonisch, mit dem, wo er sagte, er hat mit ein paar bösen Leuten rumgespielt, einer von denen konnte nicht aufhören, mit Messern zu spielen. Und dabei hat er sich irgendwie, ach, du bist der Mörder von Tintin und so. Da kombiniert Albrecht total schnell halt, ne? Und du hast ihn umgebracht und so. Er sagte, ach, sie sind alle tot. Sie sind so vor einem Jahr gestorben. Sie sind, nee, genau, er sagt, sie sind alle tot, sie wissen es nur noch nicht.
Bam! Das ist auch ein super Satz, ja.
Ja, total. Auch dass er dann, danach macht er auch den Batman-Abgang, dass er auch einfach weg ist, als Albrecht kurz nach rechts guckt. Ne? Ja, das ist schon geil. Und da ist auch das Coole, weil er nimmt da auch die Gitarre übrigens mit raus. Ne? Wo er, ne, ich weiß immer, ich habe immer in einem anderen Podcast, der über den Film geredet hat, habe ich immer gehört, wo hat er diese Gitarre immer her? Also er nimmt sich schlicht und ergreifend aus der Pfandleihe mit. Ne?
Ja,
er sagt, genau, nimm dir was, gesehen, er sagt, ja. Der Typ sagt sogar zu ihm, nimm dir was du willst, und dann nimmt er sich die Gitarre und hängt sie sich um, und dann dieses Outfit-Kombi mit dem Mantel und der Gitarre, das ist natürlich der absolute Overkill. Und das war, jetzt überleg mal, das war 94, wir hatten gerade Kurt Cobain verloren, ne? Und dann noch der Film, also das war für den 14-jährigen Gregor war das eine harte Zeit, weißt du? Ne? Alter, Mann, Mordopfer, sind wir das nicht alle, Wahnsinn. Genau. Top Dollar wird langsam nervös, weil er merkt, dass seine Leute gejagt werden. Er ist ja der Auftraggeber. Und Top Dollar muss ich sagen, da haben mich diese langen Haare total irritiert. Und auch, dass seine Schwester, in Anführungszeichen, permanent an seinen Haaren rumstreichelt. Weißt du? Also dieses Beiling-Top-Dollar-Ding hat sich mir nicht so ganz erschlossen.
Nein, da muss ich auch sagen, das fand ich auch ein bisschen verstörend oder ein bisschen merkwürdig einfach. Ich meine, was sind
ja.
die jetzt?
Ja. Ja, offensichtlich sind die, sie haben sich erkannt. Weißt du?
Sie haben sich erkannt, genau. Sie haben richtig, sich erkannt,
ja. Das ist so geil. Aber da können sie doch zu stehen, außer dieses, das ist doch viel besser als dieses Geschwistergesammel, oder? Irgendwie, oder?
Ja, vor allem, weil das wirklich so ganz merkwürdige Würze damit reinbringt.
Ja. Genau, ja. Ja. Sarah wird zwischendurch fast vom Auto überfahren, wird von Eric gerettet, und während sie, ohne ihn direkt anzusehen, die ganze Zeit sagt, Mensch, regnet hier schon die ganzen Tage, sagt er nur, it can't rain all the time. Ne? Und ist dann auch weg.
Ja, ne? Verschwindet immer einfach, ja.
Das ist total super. Ich finde, dann sind wir auch bei Albrecht einmal, der ja in seinem Polizeihauptquartier sitzt.
Du guckst so viel Star Trek.
Genau, in seinem Polizeihauptquartier, genau, ja, es ist auch so. Im Föderationshauptquartier sitzt, nein. Und genau. Der bemalt, das fand ich auch geil, der bemalt alte Fotos, Bandfotos von Eric Dravens. Da gibt es irgendwie, er hat ja eine Band gehabt und da hat er Fotos gefunden von dieser Band und dann malt ihm so ein Clownsgesicht auf. Ne? Und er sieht halt natürlich exakt so aus, wie die Krähe, die er da gesehen hat. Ne? Beziehungsweise der Typ, den er gesehen hat. Ne? Also das fand ich auch irgendwie cool, dass er dieses Bild so gemalt hat, ne? Dass er das Gesicht so drauf gemalt hat. Ne? Ja, dann, wie gesagt, es gibt ja eigentlich viel Wiederholung. Ne? Wir haben, dann sind wir bei Funboy, ne? Der mit Darla, ne? Darla ist die Mutter von Sarah und drogenabhängig und die macht mit Funboy rum. Na gut, wenn es schon Funboy heißt, ne?
Und, ist Funboy, ja.
Die wohnen halt überall, ne? Und Eric kommt da halt rein, da gibt's dann halt auch diese Erschießungsszene und auch da, er tötet ihn mit einer Überdosis Drogen halt, ne? Und,
Da gibt es auch eine tolle Szene von ihr selbst, als die Drogen dann quasi aus ihr rausgesaugt werden und er ihr auch sagt, hier kümmere dich mal um deine Tochter, die streunt hier auf den Straßen rum und da geht's nicht so gut.
Genau, er sagt zu ihr, Mutter ist das Wort für Gott in den Augen der Kinder dieser Welt. Ja, als er ihr die Drogen quasi aus dem, also durch den Griff, den er macht, die Drogen quasi aus dem, er scheint übrigens sehr weit gefasste Kräfte zu haben. Ne, muss man natürlich sagen. Also eine seiner Kräfte sind Unsterblichkeit und er kann offensichtlich schnell entgiften.
Ja, ja. Wunderbare Fähigkeit, ja.
Ja, ja. Aber auch diese Sache, ich muss ganz ehrlich sagen, wo Funboy erst sich über ihn lustig macht, dann auf ihn schießt und er auch dieses, wird von zwei Kugeln getroffen, geht weg und lacht dann und dreht sich um und au, au und lacht dann so in die Kamera und guckt dann durch das Loch in seiner Hand, wo er Funboy ihm reingeschossen hat und das schließt sich so langsam. Man sieht ja heute, dass das halt offensichtlich, dass er da halt hinter einem gefakten Arm halt gestanden hat und runtergeguckt hat. Das passt nicht so ganz von der Körperhaltung, aber es ist halt sehr, sehr cool. Und er erzählt halt auch diesen Witz mit Jesus, mit den, ne, kannst du mich bitte oben mal festnageln, ne? Und pipapo, er erzählt noch diesen Witz, diesen furchtbar schlechten Witz.
Der schlechteste halt, ne? Des ganzen Films.
Ja, total, total. Kannst du mich bitte mal festnageln? Genau, und er tötet ihn halt mit einer Überdosis Drogen. Und das ist tatsächlich, und jetzt muss ich, und da hasse ich mich selbst jetzt ein bisschen für, aber moralisch gesehen ist er auch genauso schlimm wie die Typen. Weil er kommt zurück, um sich ja zu rächen, aber er könnte sie auch im Böse einfach töten. Aber was er macht, ist zum Teil sehr sadistisch und er jagt sie ja richtig. Ne? Also klar, es ist eine Rache-Story. Es ist wahrscheinlich die Rache-Story überhaupt. Aber man muss natürlich auch sagen, er macht sich auch nicht leicht, sie einfach nur zu töten, sondern er macht ja wirklich ein Riesengewese darum, um sie zu töten halt, ne?
Ja, schon, aber da ist auch so ein kleines bisschen Kritik von mir, denn irgendwie nimmt der Film nicht so richtig Fahrt auf. Es sind immer nur diese Aneinanderreihung von gut gemachten Szenen, ja, also diese Jagd- und Mordszenen und Rache-Sachen schon, aber irgendwie kam der für mich auch nicht so richtig aus dem Quark, der Film.
Er hat nicht so viel Story, dafür ist er eigentlich fast einen Tacken zu lang und gerade diese Jagdszenen, das ist natürlich, das wiederholt sich halt sehr stark, ne? Aber ich weiß, es wird eine Szene geben, da könnte ich mir vorstellen, dass du sie magst. Ich sage nur Ernie Hudson ohne Hose, aber mit Polizeihut auf. Trägst du ja. Die auch zu Hause? Ja, es ist in jeder Star Trek-Folge, wo die sich privat treffen, frage ich mich immer, warum haben die eigentlich ihre Uniform noch an?
Hä? Ja, ganz, ganz oft zumindest.
Ja, ja. Jetzt ein kleiner Exkurs, ganz kurz kleiner Exkurs. Ich gucke gerade Enterprise von, also Archer Price, also die vierte Staffel von Star Trek Enterprise mit unter Captain Archer. Und da sind die eigentlich im Urlaub und treffen sich aber alle kurz er beruft quasi ein Meeting ein. Und die tragen, also sind auf der Brücke um so einen Besprechungstisch rum und tragen alle private Sachen. Also die sehen wirklich aus wie im Urlaub. Das hat mich total irritiert. Und ich dachte, wieso haben die denn keine Uniform an? Und dann dachte ich mir, Mensch, jetzt hast du dich 25 Jahre darüber aufgeregt, dass die immer Uniform und jetzt haben die einmal keine Uniform an, ne? Nein, da ist es aber wirklich schön, weil er besucht Olbrecht ja zu Hause, holt sich ein Bier von ihm und sagt, weil er weiß, er ist irgendwie, er war dabei, wie es mit Shelley weitergegangen ist. Also Shelley ist ja nicht gestorben, so wie er, sofort, sondern ne, sie ist ins Krankenhaus gekommen und hat etliche Stunden noch mit dem Tode gekämpft und ist dann irgendwann gestorben. Und da bietet Olbrecht ihm ja auch den Polizeibericht an, wo ich mich wieder frage, offensichtlich können die Dinger ohne Probleme mit nach Hause genommen werden.
Die offenbar können die das einfach, die müssen dann hier so Pfand hinterlegen und dann dürfen alles mit heimholen.
Ja. Die Hose. Er musste die Hose da lassen, deshalb hat er nur noch die Mütze auf, weißt du?
Genau, deswegen, das wird es gewesen sein. Ja, hier, Hose ausziehen, dann kannst du die Akte mitnehmen.
Aber ich mag wirklich diese Szene, ne, wo er eben auch sagt, hier, liest doch den Bericht und so, ich war bis zum Ende bei ihr, aber weil ich noch was rausfinden wollte, um eure Mörder quasi zu finden und so. Und er macht dann ja so eine Art Gedankenverschmelzung mit ihm, ne? Und Mindmeld, ne? Und meine Gedanken zu deinen Gedanken. Und sieht dann halt diesen Todeskampf, den Shelley gehabt hat die letzten Stunden. Und da sieht er auch, dass Olbrecht bis zum Ende tatsächlich bei ihr geblieben ist halt, ne? Er bedankt sich auch bei ihm.
Das gibt dem Charakter ja auch noch ein bisschen Tiefe, denn bis dahin war der ja auch so eher so ein bisschen platt und flach und so, also jeder Polizist. Ja. Aber find ich gut. Ja.
Ich finde die überhaupt schön, gefallen. Die Szene. Ich finde auch schön, was Eric Draven sagt, er sagte, es sind immer, weißt du, bei ihr waren es oft so die kleinen Dinge und man denkt vielleicht, die sind trivial, aber weißt du, nichts ist trivial. Ne? Und das ist so eine schöne Szene und auch, wo er dann rausgeht und Olbrecht zu ihm sagt, willst du jetzt wieder im Nichts verschwinden? Eigentlich wollte ich durch die Tür raus. Nein, und er geht auch durch die Tür raus.
Ja,
das finde ich total toll, weil es mit dieser Erwartungshaltung spielt halt. Ne? Aber man muss sagen, ich finde das einen sehr menschlichen Moment, den die beiden da haben. Ne?
Ja,
auch,
das schon.
Auch den Moment, wo er sich das Foto ansieht von ihm und seiner Ehefrau und er sagt, von seiner Frau also, und er sagt, ja, hat nicht funktioniert. Ich glaube, das war doch die Polizistin, oder? Die auch auf dem im Revier mit ihm da geredet hat, oder?
Oh, jetzt.
Meine ich schon.
Ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen. Ich glaube, da ist mir manches auch ein bisschen entgangen, ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall ist der Pfandleiher dann auch bei Top Dollar. Der berichtet ihm halt davon, dass die Krähe kommt, um sie alle zu holen und so. Und wie macht man das als guter, verrückter Anführer? Man dezimiert einfach erstmal weiter seine eigenen Leute und er tötet ihn halt auch mit einem langen Schwert. Ne? Mit einem Degen im Prinzip, ne?
Ja, das in den Hals und dann noch ein paar Mal reingeschossen. Ja,
auch ehrlich gesagt, das ist wieder mal so dieses wie dumme Bond-Bösewichter, wenn du schon merkst, da ist irgendwer auf der Jagd nach dir, würde ich doch meine Leute zusammenhalten irgendwie, oder? Also und
den
Überbringer. Außerdem, was für eine Botschaft sendest du, wenn du immer den Überbringer schlechter Nachrichten tötest? Irgendwann sagt dir doch keiner mehr was, wenn es scheiße läuft, oder? Wie läuft's denn da draußen? Ja, Waffenlieferungen in den Iran, sagen wir, es ist in Ordnung. Weißt du?
Ja, als der Typ da saß, dieser Pfandleiher, da wusste ich auch, ah, okay, mit dem ist auch gleich vorbei.
Ja, er macht sich halt, sein Fehler ist dann, dass er halt auch die Klappe nicht halten kann. Eigentlich das, was er auch bei Eric Draven gemacht hat.
Ja, also, ja, der kann einfach den
Hätte der einfach die Schnauze gehalten, hätte Eric nicht diesen coolen Spruch machen können. Gut, dann hätte er wahrscheinlich die Hütte trotzdem abgefackelt. Aber da hört er ja auch nicht auf und sagt, du und deine verrückte Psychoschwester. Weißt du, ne?
Ja, ja.
Alarm, Alarm, da habe ich gesagt, du willst es doch nicht, du willst doch nicht überleben halt, ne?
Ja, ja, der legt es eindeutig drauf an, ja.
Genau, 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 genau. Dann sind wir auch schon bei T-Bird, der halt im Auto von Eric Draven erwischt wird. Der, ne, da gibt es eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, ne? Und er wird dann von ihm im selbigen Auto festgebunden und auch zelebriert. Also mit Panzertape, genau. Und dann fährt er los und kriegt dann noch so eine Sprengung quasi mit rein und explodiert quasi beim Sprung in den Hafen. Und auch das ist wieder eine zum Thema Gewaltdarstellung. Total, er zelebriert das halt total. Ja? Weißt du, er hätte ihn ja einfach auch erschießen können. Weißt du, einerseits wird in diesem Film sehr exzessiv mit Schusswaffen gearbeitet, aber dann macht er es ja wirklich wie so eine, ne, wie so ein, er will auch, dass sie ihn erkennen. Das merkst du ja auch.
Er genießt das richtig, ja, und das finde ich auch nicht. So ein bisschen schwierig.
Ja, das, genau, er genießt es. Das ist so ein bisschen das, genau. Ist immer schwer, bei so einer Story mit so einer Moralkeule zu kommen. Davon lebt ja der Film, von dieser ganz krassen Rache-Geschichte. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen, der Moment, wo er ihn auch erkennt und sagt, hey, du bist doch tot. Das ist die echte Welt und Tote kommen nicht zurück. Das sagt er ja so quasi mantraartig dann, als er in seinen fährt halt, ne?
Ja, das ich muss sagen, ich weiß inzwischen jetzt auch, ich meine raus so ein bisschen, ja, kristallisieren, warum der Film für mich nicht so richtig aus dem Potte kommt. Und zwar ist er ja hier, Eric Draven, The Crow, ist ja eigentlich komplett unverwundbar. Der wird zwar immer wieder hier getroffen, scheint auch ein bisschen zu schmerzen, aber
ja.
Er ist ja, ja, also die Gegner, beziehungsweise die er da umbringt, die haben ja auch keinerlei Chance. Und eigentlich hätte das vielleicht noch, man hätte ein bisschen mehr rausholen können, wenn er nicht so 100% unverwundbar gewesen wäre oder nicht so schnell abheilt wieder.
Du meinst, es ist das Superman-Problem?
Ja, genau. Also, ja? Er ist einfach zu stark und die Gegner haben einfach null Chancen gegen ihn, zumindest
bis zu diesem Zeitpunkt. Ja. Zumindest diejenigen, die wirklich dafür verantwortlich, also naja gut, zumindest die es ausgeführt haben. Ne? Das stimmt natürlich schon. Ja, seine Kräfte sind da sehr ambivalent irgendwie. Er kann irgendwie sich geistesverschmelzen mit Albrecht, er kann offensichtlich Leute entgiften. Ne? Und was ist das für eine Zusammenstellung gewesen von den Mächten der Ewigkeit? Also, du bist unverwundbar und schnell wie ein Geparde oder entgiften.
Vielleicht gibt es da so ein einarmiger Bandit, der einfach so drei zufällige Fähigkeiten wirft der
raus. Ja, aber stell mal vor, Kai, dir passiert sowas, du kommst zurück und bist einfach nur ein hervorragender Zuhörer.
Ich bin ein wunderbarer Zuhörer, ganz genau.
Und kannst perfekt Kaffee kochen, weißt du?
Kaffee kochen und Fingernägel schneiden.
Ja, das würde ich aber sagen, dann haben sie dich aber reingelegt bei der Zuteilung der Kräfte, weißt
du? Ja, aber das kann ich besonders gut. Also das geht ruckzuck. Ja.
Richtig, richtig. Schön ist tatsächlich, dass Darla aus der ganzen Sache ein bisschen was gelernt hat, weil Darla ist ja plötzlich, also ne, Sarah wacht in ihrer Wohnung auf und wir wissen ja, sie ist bei den Dravens quasi geblieben, weil weil ihre Mutter halt drogensüchtig war und nie Zeit für sie hatte. Und die macht ihr nun plötzlich Frühstück und sieht auch deutlich abgeschminkter, aber auch nicht mehr so fertig aus. Halt, ne?
Ja, zumindest komplett entgiftet, innerhalb von kürzester Zeit, ja. Also nicht nur das Gift wurde rausgezogen, sondern die Sucht gleich mit.
Schnell entgiften. Stimmt, du hast recht. Es geht ja nicht nur um die. Er kann nicht nur entgiften, er kann auch entsuchten.
Genau.
Ne? Ja, 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 das ist super. Und Sarah weiß irgendwie, dass da was halt nicht stimmt, ne? Und geht nochmal in die Wohnung, in die zerstörte Wohnung, da findet sie auch noch die Katze und ruft quasi nach Eric. Ne? Sie hat ja so, ne, der Typ, der sie auf der Straße gerettet hat, dann das, was ihr ihre Mutter erzählt hat und alles, ne? Und sie kommt da irgendwie drauf und ruft ihn quasi halt und will aber schon aus der Wohnung rausgehen und da taucht er plötzlich auf. Auch so, auch filmisch sehr geil dargestellt mit der Sonne, die aufgeht und dann siehst du ist sie beim Gehen, sieht sie seinen Schatten und er steht an dem Fenster und umarmt sie und sagt, ich war doch immer für dich da, so nach dem Motto. Ja, das ist sehr, sehr ikonisch.
Ja.
Sehr.
Ja, schon.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall zwischendurch ist, hat ja jetzt eigentlich nur noch Funboy zu jagen, ne? Er hat zwischendurch, gibt's ja auch die Szene, wo Eric Draven auf dem Dach Musik spielt. Ist auch eine sehr ikonische Szene, das sage ich sehr oft in diesem Film, aber es ist einfach so, wie er da über den Dächern steht und dann so schön ein bisschen paar Rockgriffs macht und so. Und am Ende, wie sich das so für einen Rockstar gehört, den Verstärker und die, ja, und die Gitarre zerschlägt.
So muss das sein, ja.
Genau. Mittlerweile ist in dem Hauptquartier der Bösen, da ist unten ein Rockclub, was ich irgendwie geil finde. Das ist, Funboy wohnt über der Kneipe und der Böse über dem Rockschuppen. Ne? Top Dollar wohnt über dem Rockschuppen, da ist Funboy angekommen. Funboy erzählt, der war ja dabei, als T-Bird starb, ist ihm ja auch nachgefahren und so. Die haben sich ja nur getrennt, weil er noch ein paar Biere und ein paar Snacks holen sollte. Und ist dann halt reingegangen und sagt halt, ja, jetzt wird er mich holen. Und er hat gesagt, ja, ich hab, musst mir irgendwie helfen. Und Top Dollar zieht halt seine gesamten Leute jetzt halt zusammen. Ne?
Ja, auch Tony Todd ist ja dann wieder sehr präsent, so im letzten Teil des Films.
Ja, es ist halt so, die Schwester, also die hat ja irgendwie, das wird uns ja so ein bisschen kredenziert, so ein bisschen übernatürliche Fähigkeiten und sie sieht da den Mörder, der die Mörder jagt oder das Mordopfer, das die Mörder jagt und die kombiniert mit Tony Todd, der dann ja auch bei dem Grab von Eric Draven aufgetaucht ist, ne, und dann so sieht, dass es leer ist, also ne, ausgegraben, ne, fasst dann noch so den Grabstein an und so und ja, also die verdichten sich darauf, dass der tatsächlich derjenige zurückgekommen ist, der die, um die Mörder umzubringen.
Ja, auch, ja, dass die Krähe da irgendwas mit zu tun haben muss.
Ja. Genau, sie sagt auch ja irgendwie seine Schwester, es ist so praktisch, dass seine, in Anführungszeichen, Schwester irgendwie diese übernatürlichen Fähigkeiten hat. Ja, sie ist seine Verbindung in diese Welt und sie gibt ihm die Kraft. Ne? Es gibt eine Figur in dem Comic, die auch ursprünglich in dem Film sein sollte, der Skull Cowboy. Es gibt auch eine Szene auf der Blu-ray, wo man da sieht, dass damit was gedreht wurde, aber sie haben die Figur dann aus dem Film rausgelassen. Das war tatsächlich eine Figur, die quasi so eine Art Berater sein sollte, die Eric Draven quasi erklärt, was hier los ist, wieso er zurückgekommen ist, was seine Aufgabe ist und so. Ich muss sagen, ich glaube, die wäre nicht nötig, die wäre wirklich nicht nötig. Man versteht es auch so, oder?
Ja, versteht man auf jeden Fall auch so. Ja.
Ich glaube, auch Eric hat das verstanden. Auf jeden Fall hat Top Dollar ja seine ganzen Leute zurückgeholt und hält eine fantastische Rede vor den Typen, die alle, das ist so geil, mit den ganzen Waffen, Drogen, der ganze Raum ist voll, ne? Und er sieht aus, ja, Funboy, wie fühlst du dich? Wie ein Wurm am Angelhaken. Du siehst ja auch aus wie ein Wurm im Angelhaken. Ne? Und dann sagt er auch das zu seinen Leuten, so Leute, ich muss euch sagen, die letzten Tage waren nicht besonders gut und ich würde ganz ehrlich diese Stadt gerne mal wieder brennen sehen. Ich möchte einfach mal, dass ihr mir mal wieder alle in die Augen gucken könnt und sagen könnt, das war doch mal ein Spaß. Und das dachte ich mir, der Mann kann die Leute anpeitschen, weißt du? Das ist so ein William Wallace der Bösen.
Weißt du? Auf jeden Fall. Ja.
Und was ist mit dir? Ich habe ein bisschen Angst. Was? Nein, das ist super. Und währenddessen.
Die wirkte aber auch derart überzeichnet auf diesen ganzen Waffen, ja, an dem Tisch. Da hätte auch jeden Moment irgendwo hier Frank Drebin reinkommen können.
Spezial
in der Art.
Ja,
ja, ja, genau. Ja, ja. So total
genau so
irgendwie. Ja.
So eine Szene ist das auch. Genau so eine, ja, Szene ist das auch. Und Eric Draven, der hat es ja auch rausgekriegt, wo die sitzen. Und eigentlich, wir dürfen ja nicht vergessen, eigentlich will er nur Funboy haben. Ja, und nicht die Auftraggeber, nur Funboy. Und er sitzt ja dann auf irgendeinem Gerüst und hört sich quasi diese Besprechung an, taucht dann am Ende dieser Besprechung, er hat höflicherweise gewartet, bis sie vorbei ist, auf, klatscht noch, springt auf den Tisch und sagt, ich bin hier, weil ich ihn haben will. Ja, ihn kannst du aber nicht haben. Ja, dann bist du bereit, dann musst du auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Ach, jetzt wird das langweilig, knallt ihn ab und so. Und da ist auch diese Szene, wo wir damals, es gab halt so viele Gerüchte über diesen Film, ne, und über welche Szene und wie, was und warum. Und das war damals die Szene, wo immer alle erzählt haben auf dem Schulhof, das ist die Szene, wo er getroffen wurde. Ja, weil, ja, okay, dass sie das nicht drin gelassen hätten, das wäre ja, ist ja auch klar. Ne? Also, auf jeden Fall wird er halt von 1000 Kugeln getroffen und fällt vom Tisch. Ja, und die Leute, die lachen ja dann schon so. Und dann gibt es auch den einen Typen, der so ein geiles Baskencape auf hat. Weißt du? Wo ich so sage, das sieht ja gar nicht aus, als wenn man da einen Headshot irgendwie, weil der hat so eine absurd große Baskenmütze auf, weißt du?
Ja, super.
Weil es sieht so aus, wie als verstecken wir irgendwas, was dann aussieht, wie als hätte er einen Headshot. Und der guckt unter den Tisch und der kriegt dann auch einen Headshot und dann geht halt quasi das große Massaker los. Ne? Eric Draven, ne, schießt da einen nach dem anderen ab, dass das Licht flackert. Ne? Wir haben halt total, also dieser ganze Film hat sehr starke MTV, sehr starke Musikvideoclip Ästhetik. Ne? Musikvideoclip, ja, der Film. Also ich glaube, noch Jahre später haben, weiß ich nicht, auch Videos von The Crow oder The Cure oder Smashing Pumpkins und so, die haben von diesem Look gelebt. Weißt du, und das ist total so. Es ist eine Mischung aus Tim Burton-Film und Videoclip-Grafik aus der 90er-Jahre-Ära. Und das ist dann halt so, ne? Wirklich, es ist wirklich eine geile Shoot-Szene, muss ich sagen, ne? Auch wenn er dann so diese Saitos auf dem Tisch macht. Brandon Lee hatte ja auch ein paar Skills halt auch von seinem Vater und klar wird er gedoubelt gewesen sein, aber er hat so ein bisschen Martial Arts Kampfkunst, dann nimmt er ja sich auch die Schwerter, die da an der Wand hängen und schnetzelt da noch ein paar Leute nieder. Eine Szene, die mich immer rausbringt, ist der eine Typ, der schießend aus dem Büro raus in diese Menge in dem Konzert fällt, weil man sieht, der wird irgendwie auf den Stuhl geworfen und der fährt dann mit dem Stuhl aus dem Fenster und landet unten im Publikum und während er noch schießt und man sieht leider in allen Versionen, dass er ein Seil vorne dran hatte um
die Hüfte. Ja, das ist mir auch sehr aufgefallen.
Das sieht man, ja. Ich habe auch in 1000 Jahren nicht verstanden, warum sie das mittlerweile nicht digital mal, also das hätte ich echt damit leben können, wenn sie das nochmal digital verändert haben, weil man sieht es so deutlich, dass der so ein Seil um den Bauch hat. Ne?
Ja, das sieht man, vor allem hält man es auch noch irgendwie gegen das Licht oder so, damit man es noch mehr sieht. Also ist mir auch sehr aufgefallen, ja.
Ja, und ich sag hier immer Funboy, das ist Skank. Mensch, korrigier mich doch, das ist doch Skank. Funboy ist ja der zweite gewesen, der gestorben ist. Es ist Skank. Und den findet er dann quasi auch noch unterm Tisch, nachdem er da alle getötet hat. Top Dollar ist mit seinen Top-Leuten abgehauen. Ne? Und dann holt er sich halt Skank hervor und Skank behauptet, nicht Skank zu sein. Weil ich dann sagte, dachte ich mir so als letzter.
Ich bin das nicht. Ja,
genau. Bin das nicht. Er ist Skank. Und deutet auf so eine Leiche und sagt, Skank ist tot. Und Eric sagt nur, ja, genau. Ne? Also bei der Steilvorlage konnte er nicht anders und wirft ihn da auf.
Ja,
genau. Also das ging gar nicht anders. Skank ist tot. Ja. Und er landet natürlich direkt auf der Straße. Immer auf dem Auto, glaube ich, landet er drauf. Ne? Da muss er fliehen, weil die Polizei ja auftaucht. Auch das fand ich super damals, wo die Polizei auftaucht, sagt, die kommt in dem Moment rein, sagen Hände hoch und Eric Dave nimmt erst die Hände hoch und fängt dann an zu laufen. Ne? Gut, auf die Polizisten geht er ja nicht los. Ne? Und dann beginnt eine Fluchtszene über die Dächer. Es gibt am Anfang des Films bei seinem ersten Auftritt, wo er noch Tintin jagt, auch so eine Szene, wo er über die Dächer rennt, auch so geiler Musik unterlegt. Und da fliegt so die Krähe vorweg und er rennt so über die Dächer und das ist einfach sehr cool, sehr ikonisch, hat sehr viel Style, auch mit dem Runterspringen, wo er dann lacht, wo die Kamera auf sein Gesicht, wenn er im Müll landet und dann lacht, das ist sehr, sehr toll. Und hier in der Szene. Es ist nochmal, er rennt jetzt auch übers Dach, wird vom Polizeihubschrauber gejagt und landet bei Officer Albrecht quasi im Auto, der mit ihm quasi abhaut und ihm quasi entkommt, also hilft zu entkommen. Ja. Da aber dann auch abhaut.
Ja,
es ist so eigentlich ist Albrecht wie Commissioner Gordon für Batman so ein bisschen.
Hä? Ja, ganz genau so ist er, ja, genau.
Er regt sich auch total darüber auf. Ne? Er hat ihn ja auf dem Rücksitz dann versteckt, als er vom Dach ist und sagt, hier, ich fahre hier mal 2 Blocks weiter und pipapo. Und dann dreht er sich um und dann ist der Rücksitz leer. Halt, oh, ich hasse es, wenn er das macht.
Ne? Er macht das einfach immer. Ja, genau.
Genau. Und dann ist ja eigentlich die Mission erledigt von ihm, ne? Er geht ja nochmal an das Grab von, eigentlich erledigt, er geht an das Grab von Shelley Webster, da ist Sarah, die am Grab von also es ist total creepy, Alter, das kleine Mädchen, warum auch immer an der Stelle, schläft am geöffneten Grab.
Ja, das ist auch so ein bisschen tatsächlich creepy. Ganz genau das richtige Wort dafür, ja.
Ja, weil ich habe jetzt, wo ich das so nochmal so, manchmal, wenn man drüber redet, ne?
Ja.
Man sich, vor allen Dingen, was ist denn der Grund? Ich meine, sie hat ja unmittelbar davor ihn wieder getroffen, also mit ihm geredet und so und ja gut, okay, ne, das ist der Ort, wo sie ihm dann doch irgendwie vielleicht für immer am nächsten den beiden sein kann, aber trotzdem, dass so nachts, er sagt ihr das ja auch, sie sollte nicht nachts auf dem Friedhof rumhängen, das sagt ihr ja sogar halt, ne?
Ja.
Und schickt sie weg halt, ne? Ja, und da wird sie ja noch gecasht. Sie wird ja, es ist auch geil, ne? Dass die auch auf dem Friedhof sind, die Bösen, ne? In der Kirche. Und sie quasi beim Weggehen abcashen halt, ne? Dazwischen gab es ja noch die Szene auf dem Weg zum Friedhof, wo Eric Draven dann schon so ein bisschen, er ist so fertig mit seiner Arbeit, ne? Er hat so diesen Gesichtsausdruck von, jetzt geht's nach Hause irgendwie halt, ne? Und dann rennen so die verkleideten Kinder an ihm vorbei, weil es ist ja jetzt irgendwie Halloween halt, ne? Und dann wird sein Gesicht so angestrahlt, so vom vorbeifahrenden Autos und so, und er hat so einen seligen Gesichtsausdruck halt drauf, ne? Das finde ich auch sehr episch für die Szene. Auf jeden Fall bekommt er dann ja mit, dass die Shelly, dass sie Sarah entführt haben. Ne? Also dieser Zufall, dass sie ausgerechnet da sind, ne? Wo sie wegrennt, ist schon beeindruckend, ne?
Ja, und dann noch in diese Kirche rein, ja.
Ja, er kriegt das ja mit, dass sie da ist, ne? Also die Krähe sieht das ja. Er kann ja sehen, das ist übrigens auch noch für den Baum der Fähigkeiten, dass er sehen kann, was die Krähe halt sieht und geht dann in die Kirche. Und auch dieser, ich verspreche, es ist das vorletzte Mal, dieser epische Auftritt von ihm, wenn er diese Kirchentür auftritt und da reinkommt, so die Haare so nach vorne und so und alles. Und von hinten wird er so angestrahlt, das ist schon auch sehr, ich sag's nochmal, ikonisch.
Halt, aus, ne, diesem Podcast hier, Gregor, kann man ein Trinkspiel machen. Immer wenn du ikonisch oder episch sagst, wird getrunken.
Ja, ja. Dann wäre jetzt keiner mehr dabei, glaube ich. Weißt du? Auf jeden Fall sagen sie ihm halt, ne, dass er sich quasi ergeben soll, weil sie haben ja die kleine Sarah halt. Ne? Und sie haben aber auch noch einen Plan, weil sie wissen ja, dass die Schwester von Top Dollar hat ja gesagt, seine Verbindung zur Menschheit, ins Reich der Toten. Also er hat seine Kraft aus dem Reich der Toten und seine Verbindung dahin ist die Krähe. Und somit müssen wir die Krähe töten. Und das macht auch Tony Todd mit einem Scharfschützengewehr, ne, der die Krähe wegsnipet. Zumindest er trifft sie, also er verletzt
sie. Ja, er verletzt sie, genau, richtig, ja.
Hab aber auch gesagt, nur Tony Todd kann mit einem Scharfschützengewehr auf einer Kanzel stehen in einer Kirche, ohne dass man es ihm übel nimmt, oder?
Ja, dachte ich auch. Der hat auch ein Gesicht, also weder positiv noch negativ, sondern das ist einfach passend für solche
Sachen. Ja, absolut, absolut. Ja. Auch das Gespräch mit Top Dollar ist super, wo Eric Davin zu ihm sagt, lass sie gehen. Und ich werde euch nicht töten. Muss ich mal einen Moment lang drüber nachdenken. Das ist so super. Und wo er sich, ach scheiße, nein. Und wo er auf ihn schießt. Und jetzt sehen wir, weil ja die Krähe verletzt wurde durch Tony Todd, dass Eric Davin auch verletzt werden kann. Ja, warum auch immer, ist ja Gott sei Dank Officer Olbrecht aufgetaucht.
Und ja, jetzt auch in der Kirche. Ja, kam alle dahin.
Ja. Er kommt zwar ohne Verstärkung, dafür aber bewaffnet mit moralischer Überlegenheit und einer Shotgun. Ne? Und dann ist der erste Plan ja der, die schießen ja dann alle aufeinander, und der Plan, den Olbrecht hat, den finde ich eigentlich ganz gut. Er sagt zu Eric, weißt du was, du lässt sie ihre ganze Munition auf dich abschießen und ich verhafte sie danach.
Ja.
geil, Eric sagt, prinzipiell ist das ein guter Plan, und dann zeigt er ihm, dass er verwundet ist. Halt, ja, ne? Genau. Aber so, ich muss sagen, ich mag Ernie Hudson sehr gerne.
Weißt du, der ist auch super. Ich finde es so schade, dass man den so selten sieht. Der ist immer mal in Serien dabei, aber der hat doch auch, und jetzt ist das Wortspiel auch so ein ikonisches Erscheinungsbild. Ja.
Ja, eine Serie mit Ernie Hudson und Tony Todd zusammen. Ich würde sie gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Das wäre voll super. Naja, auf jeden Fall muss man ja jetzt die Taktik so ein bisschen ändern. Das geht dann so, also, und da auch eine Szene, die ich immer so ein bisschen traurig fand. Olbrecht erschießt Tony Todd. Also Tony Todd stirbt sehr unspektakulär, wird einfach auf der Kanzel oben, wo er mit seinem Gewehr steht, von so zwei Kugeln getroffen und stirbt. Ja. Ist weg. Voll ein bisschen traurig, weil bei den anderen beiden dauert es ein bisschen länger. Ne? Eric versucht ja aufs Dach zu kommen, weil Top Dollar darauf ist mit der Kleinen. Und bei Links Charakter, ich habe schon ihren Namen vergessen, die versucht ihn ja aufzuhalten, die wird dann aber von der Krähe, quasi werden ihr die Augen ausgehackt.
Oh,
das sah auch krass aus. Sie ist dann blind und springt dann quasi springt ans Glockenseil und stürzt ab.
Ja.
Das ist schon, man hat es ihr gegönnt. Die war schon sehr bitchig, muss man sagen. Ne? Also die war schon bitchig, ne?
War nicht der sympathischste Charakter hier drin.
Definitiv. Dann geht's weiter im Regen. Ne? Im Regen auf dem Dach ist der große Endkampf zwischen Top Dollar und Eric Draven. Und es ist eine typische, wir schlagen uns im Regen-Szene. Sehr gotisch, sehr kathedralisch. Ne?
Es ist und, nur nicht so aufgefallen mit dem Regen, weil da regnet es ja sowieso die ganze Zeit.
Absolut. Also da bist du ja fast nie trocken. Das wäre auch ein Filmfehler, dass einer plötzlich trocken ist, weißt du? Und das wäre ein Fehler. Er besiegt ihn ja auch, indem er ihm quasi den ganzen Schmerz von Shelley Webster überträgt. Ne, da wird es dann wieder sehr mythisch. Das kann er übrigens auch noch. Er kann den Schmerz übertragen, offensichtlich. Naja, packt ihn ja, hält ihm so die Augen zu und sagt, ja, irgendwie 8 Stunden, sie hat irgendwie 8 Stunden mit dem Tode gekämpft, 8 Stunden, alles, Schmerz, alles für dich, alles auf einmal halt. Ne? Und ja, dadurch rutscht er ab und landet dann halt auch auf diesem Art Gargoyle, auf diesem Steingargoyle, wo er durchbohrt wird. Happy End für Top Dollar. Kein Happy End für Top Dollar. Ne? Naja. Aber es ist trotzdem. Shelly ist ja ein bisschen abgerutscht. Ende. Ja, die kann aber noch gerettet werden. Die, ist ja mit, die hat ja dann auch ihren Halt verloren. Es ist alles glitschig, es sind Kirchendächer, die sind für Kampfszenen nun mal nicht ausgelegt. Das muss man schon sagen. Ne? Aber es hat wirklich, jetzt mal ehrlich, hat schon wirklich sehr Batman und Batmans Rückkehr Set-Pieces, oder?
Ja, total. Und wie gesagt, hier den Shadow-Film, den wir zusammen besprochen haben, ja. Auch so in die Richtung geht's ein bisschen.
Ja. Dann gibt es noch quasi den großen Abschied, ne? Die sitzen dann ja unten noch zusammen und so. Und da fällt übrigens auf, Eric Dravens, also Make-up ist fast verblasst. Ne? Also er hat sich ja wirklich geschminkt. Und das ist in der letzten Szene, da unten ist es schon sehr blass, also durch den Regen auch, und weil er auch einfach fertig ist mit seiner Mission. Ne?
Ja,
und
genau.
Da gibt der Albrecht noch, der am Rauchen ist, nimmt er die Kippe weg, raucht sie selbst und sagt, solltest aufhören mit dem Scheiß, er bringt dich noch um.
Weißt du? Das ist so eine Botschaft. Das ist immer so eine Moral, so eine Botschaft, ja, so mit drin, wie bei Captain Planet, und werft eure Dosen immer schön in den Müll, ja.
Ich finde immer noch die Idee super Management-Tipps von Orko. Weißt du? Was wahre Freundschaft bedeutet.
Ja,
aber es geht auf jeden Fall, das ist eine Szene, die ich echt sehr emotionalisierend finde. Er kriecht dann ja quasi noch bis zu dem Grab, er verabschiedet sich von den beiden, kriecht dann noch bis zum Grab von Shelley Webster. Also er ist dann halt sichtlich mitgenommen und eigentlich schon so, ja, so in Auflösung, könnte man schon sagen, und berührt das Grab. Und dann taucht Shelley Webster tatsächlich nochmal auf, die Schauspielerin, auch eine von den Darstellern, die danach gesagt haben, dass sie nie den Film gesehen haben. Ne, nachdem sie damit gespielt haben halt, ne, weil sie es nicht konnten halt, ne.
Ja, ist in gewisser Weise nachvollziehbar.
Ja, es ist ein Trauma, also es hat der Fanboy-Darsteller, was heißt in gewisser Weise, ist es natürlich ein Trauma, also gerade bei dem Fanboy-Darsteller verstehe ich das total, als der auch gesagt hat, er hat sich das nie angesehen halt, ne, und ja, und sie berührt ihn dann noch so quasi, und dann ist halt das Ende, ne, also die küssen sich dann halt noch, und der Film ist im Prinzip vorbei, ne? Und endet mit dem Satz, mit dem letzten Flug über die Stadt halt, mit der Krähe, was auch sehr, sehr gut aussieht, und mit dem Satz, wahre Liebe dauert, so nach dem Motto, wahre Liebe dauert ewig, und manchmal kommt eine Krähe und pipapo, und es endet mit dem Satz vor Brandon und Alyssa, und Alyssa Hutton war die Verlobte von Brandon Lee, die wollten ein paar Tage nach Ende der Dreharbeiten heiraten.
Okay. Ja.
Also es hört und den beiden und der Beziehung der beiden ist das quasi auch gewidmet halt, ne?
Ja, wie gesagt, die Story drumherum ist letztendlich interessanter, in Anführungszeichen interessanter als der Film, muss ich leider sagen. Also wie gesagt, er hat gute Szenen, aber die Sachen, die ich eben so ein bisschen rausgefunden habe, gesagt, er ist die ganze Zeit unverwundbar, die Gegner haben so gesehen keine Chance, deswegen ist es eigentlich nur ein ständiger Szenenwechsel hier von einer zur nächsten Rache-Szene, und ja, das fand ich ein bisschen schade. Wie gesagt, insgesamt aber meiner Meinung nach trotzdem ein Film, den man mal zumindest gesehen haben sollte. Aber es ist auch kein Film, den ich mir jetzt irgendwie in der nächsten Zeit nochmal angucken werde.
Was? Ja. Du willst nicht die ganzen Fortsetzungen plus die Fernsehserie mit mir besprechen?
Schäm dich. Gregor, nein, das möchte ich
nicht. Nein, das möchte ich auch nicht. Das lieben gerne, aber da was anderes. Ne? Weißt du, was die Ironie dieses Films ist? Die Ironie dieses Films ist auch, dass es darum geht, dass jemand gewaltsam getötet ist und zurückkommt. Und Eric und Brandon Lee ist gewaltsam in dem also getötet worden und kam in diesem Film nochmal zurück.
Ja, schon.
Ist schon, ne, Metaebene irgendwie, oder? Also
es ist ein bisschen wie bei Falco, als er gestorben ist
und Out
der
dann Dark,
singt,
ne?
Muss ich denn sterben,
um zu leben. Ja. Ja, es sind schon so Sachen, wo man sagt, das kann sich eine Marketingabteilung nicht besser ausdenken. Ne? Also böse gesagt, ist natürlich auch Fortsetzung gesehen ein bisschen scheiße. Na, also ich glaube, dass du schon recht hast, dass der Film nicht diesen Impact gehabt hätte, wenn das nicht passiert wäre. Aber so gibt es ihm natürlich eine unfassbare Tragik. Ne, weil, also tragischer im Kontext dieses Films kannst du, ich möchte nicht wissen, wie viele Gothic-Hochzeiten zu diesem Film oder was sonst noch zu diesem Film gemacht wurde. Also ein paar Sachen habe ich gesehen, aber mit Sicherheit nicht alles halt, ne? Und man muss natürlich sagen, Filmisch kam danach nicht mehr viel. Es gab noch 4 Fortsetzungen, die, wie man sich vorstellen kann, immer schlechter wurden, das einfach thematisch immer nur wiederholt haben. Also eine neue Krähe mit einer neuen Story, aber im Prinzip genau dasselbe. Einzig noch halbwegs sehenswert ist der direkte zweite Teil, City of Angels, auch von 96. Der ist einfach gelb, der Film. Vom Setting ist der einfach gelb. Wir sehen einen Iggy Pop in dem Film und Vincent Perez, der da die Krähe spielt, der macht das sehr gut, muss ich tatsächlich sagen. Also der Film ist noch sehenswert, aber er erzählt halt auch die Geschichte nur nochmal halt, ne? In gelb.
Ah, okay.
Halt, ne? Und danach ist...
Was du mit gelb meinst, guck, muss ich mir mal angucken.
Guck in den Film rein, du wirst es verstehen, der Film ist einfach gelb. Also es ist einfach... Das ist unglaublich, ist einfach gelb vom Set.
Einfach gelb, okay, ja.
Danach war es wirklich nur so Direct-to-DVD-Filme mit, natürlich, da war nichts mehr dahinter. Ne? Im vierten Teil sogar war die Krähe, der vierten Teil muss man noch kurz erwähnen, der David Boreanaz, Angel, ne, der hat Satan gespielt.
Oh, okay.
Und Edward Furlock war die Krähe. Alter, Edward Furlock. Ja, aber schon, da waren die Drogen schon. Da war schon nichts mehr, weißt du? Aber das kannst du auch vergessen. Also die Fortsetzung kannst du wirklich alle komplett vergessen. Bis halt auf, also wo ich wirklich noch einen Tipp gebe für Leute, die sagen, der Film hat denen gefallen oder habe ich noch nicht gesehen, den würde ich wirklich raten. Dann guck noch City of Angels. Der ist nicht so gut mehr wie der, aber er ist auch okay. Wir waren damals ziemlich enttäuscht,
als wir
den gesehen haben. Und der ist gelb. Aber das war nur, weil nach sowas, weißt du, das ist halt auch schwer. Eigentlich müsste man es wirklich ruhen lassen, weil das ist so eine abgeschlossene Story, was willst du da machen halt, ne? Ich weiß auch nicht, wie sie die anderen Fortsetzungen realisiert hätten, die angedacht waren. Eigentlich hatte er wohl für 3 Filme unterschrieben, also ich weiß gar nicht, wie sie das hätten fortsetzen sollen. Er kommt zurück und rächt sich jetzt noch für Leute, die ihm vorher, weiß ich nicht, mit Arbeitsverträgen abgezockt haben oder so, weißt du?
Ja, genau.
Ja, also wie gesagt, der City of Angels ist noch... Dem würde ich eine Empfehlung geben für Leute, die den Film mögen, den zumindest mal zu gucken. Den Rest kannst du vergessen. Es gab auch eine Fernsehserie, wie es sich für die späten 90er Jahre dazu gehört. Witzigerweise hat in der Eric Draven die Hauptrolle gehabt und der wurde gespielt von Mark Dacascos. Mark Dacascos kennt man vielleicht noch aus dem Crying Freeman beispielsweise oder Pack der Wölfe. Also den kennt man.
Bei Wing Commander war der ja kürzlich auch dabei.
Genau, stimmt. Ja. Mark Dacascos hat auch das sehr gut gemacht, tatsächlich, nur die Serie war halt nichts. Ne? Die haben den Fehler gemacht, im Pilotfilm haben sie versucht, den Kinofilm nochmal nachzudrehen, mit Serienbudget in schwach. Und danach war er eigentlich als Serie, da hast du gesehen, was willst du damit machen? Da hat er dann als Eric Draven im Nachtclub gearbeitet und hat halt der örtlichen Polizei bei der Aufklärung von Verbrechen geholfen und konnte da das The Crow-Gesicht quasi auch aufsetzen, so wie, weiß ich nicht, wie die Vampire bei Buffy und Angel, die dann das Vampirgesicht aufsetzen konnten. Ne? Die konnten da das The Crow, er konnte dann quasi das The Crow-Gesicht auf einmal... Er hat sich umgedreht und auf einmal hatte er es halt. So ungefähr war das. Ne? Ja. Ja, und hat dann halt mit seinen Ninja-Skills die Leute besiegt und er hat halt der örtlichen Polizei bei der Ermittlung geholfen.
Okay, ja, schon geil. Also so ein Serienkram, ne? Typisch Serienkram. Ja, ist halt
typisch End-90er-Jahre Serienkram. Was willst du da aber auch machen?
Ja.
Ja, gut, aber das kann man das noch nicht mal erhaken dran. Also es kam einfach wirklich nichts mehr. Es wird seit Jahren von einem Remake geredet. Da gab es auch schon namenhafte Darsteller. Jason Momoa war tatsächlich der letzte, der groß als die Krähe gehandelt wurde, der aber dann auch irgendwie jetzt entnervt ausgestiegen ist, weil das Projekt einfach seit Ewigkeiten liegt.
Ja, okay, ja.
Und davor gab es noch einen anderen, Luke Evans. Ja. Der war davor der Typ, der als die Krähe gesetzt war und der hat dann auch nach ein paar Jahren entnervt das Projekt verlassen, weil einfach es irgendwie nicht weiterging. Ne? Und ganz ehrlich, ich glaube, den Film kannst du nicht nochmal machen, weil... Du wirst einfach, der hat dieses tragisch-ikonenhafte, kannst du nicht normal generieren, ohne dass du jemandem was tust.
Ja, Gregor, was soll das eigentlich? Warum haben die keine neuen Einfälle mehr? Warum wird immer nur alles wieder neu aufgelegt und warum werden alte Titel zurückgeholt? Das ist doch eine ganz, ganz schlimme Entwicklung in den letzten 10 Jahren.
Kann ich dir sagen, also eine Vermutung ist die, sie haben die Rechte daran, ne? Also sie müssen sie nicht irgendwo von irgendeinem neuen Autor irgendwas für viel Geld einkaufen, sondern sie haben die Rechte daran. Sie wissen, dass das funktioniert, die Geschichte. Und sie wissen, dass dass es einmal funktioniert hat, das kann auch wieder passieren. Es ist einfach auf Nummer sicher gehen. Du sagst dir, wir machen dann ein Remake davon, dann wird es die alten Fans interessieren, die wollen ja den Vergleich, die gucken es sich an. Und vielleicht kannst du durch eine moderne Ansprache eine neue Zielgruppe noch generieren. Ne? Und das ist einfach schlicht und ergreifend auf Nummer sicher gehen. Ja, das wäre die beste, die schlechteste Variante, also die beste für uns. Die schlechtere Variante ist, alle Geschichten wurden schon erzählt.
Nee, das kann
es gibt mir einfach nicht nichts mehr.
Nee, ach, das glaube ich nicht.
Das war's, es gibt nichts mehr. Alles ist schon mal irgendwann bei den Simpsons gewesen.
Genau, alles war bei den Simpsons, damit ist das, ja, es gibt einfach keine neuen Ideen mehr.
Richtig. Ja, ansonsten für den Film, wie gesagt, für mich, ich kann den Film nicht unvoreingenommen sehen. Dafür hat er mich einfach zu sehr geprägt, mich dazu gebracht, mich einmal zu verkleiden und mir Schminke ins Gesicht zu malen. Und ich empfinde schon eine ganz große Liebe für diesen Film. Ich sehe natürlich aber auch die Schwachstellen, die er hat, ne? Ich sehe, dass er schon sehr sadistisch vorgeht, er sie nicht einfach nur tötet, sondern wirklich jagt und foltert, könnte man schon sagen, und dass er halt auch eigentlich wenig passiert, ne? Also das ist einfach viermal dasselbe hintereinander, dann Endkampf, dann Ende halt, ne? Also es ist schon kein Film, den du auf dreistündige Eposse ziehen könntest. Oder vielleicht auch so ein bisschen mit 102 Minuten, vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen einen Tacken zu lang ist, wenn man es objektiv betrachtet. Ich meine, für dich, du kannst ihn ja noch objektiv betrachten, ich kann es nicht mehr. Deshalb muss ich sagen, finde ich auch sehr interessant, was du sagst halt, ne?
Ja, wie gesagt, er hat irgendwie auch so nicht so richtig Profil. Ich meine, das Schicksal von ihm will ja auch nicht so richtig, wie soll man sagen, fesseln. Weil er ist kaum noch menschlich und er ist eigentlich nur von Hass getrieben. Also eigentlich wirklich ein reiner Rachefeldzug. Deswegen fange ich mit dem Charakter selbst auch nicht so viel an.
Ja. Es ist, wie nennt man das? Anti-Held? Also er ist auf jeden Fall kein Sympathie. Also es ist schwierig. Also man hat Sympathie für Eric Draven und Shelley Webster und diese paar Sekunden, die man von deren Beziehung gesehen hat,
die sind ja
so zuckersüß. Da hat man sofort so eine, oh Mensch, die Armen, der gut aussehende Rockmusiker und seine noch besser aussehende Freundin und so, Mensch. Ne, aber für die Krähe an sich, da hast du halt, ne? Der ist schon ein harter Typ. Ne?
Ja,
aber klar. Aber er hat auch diese ganze Sache mit denen, jede dieser Ringe hat ein Leben gekostet und du hast geholfen, sie zu zerstören. Also er hat auf der einen Seite ja auch einen moralischen Kompass, aber dann ist er halt auch wirklich ein harter Motherfucker im Umsetzen, muss man tatsächlich sagen.
Total,
aber du, ja, ganz ehrlich, es ist eine Comic-Verfilmung, die vielleicht die Rache-Geschichte überhaupt erzählt halt, ne? Und da kann man, also ich zumindest schwer da mit normalen moralischen Maßstäben rangehen halt, ne?
Ja,
weil normalerweise müsste er zurückkommen, zur Polizei gehen und eine Aussage machen. Aber das wird geil. 6 Stunden Aussage. Also, und dann ist Folgendes passiert. Ich habe den gesehen. Verhaften Sie die beim Verfahren. Und hättest du das sehen wollen? Er kommt zurück, um bei der Polizei eine Aussage zu machen und geht dann die kompletten Gerichtsinstanzen mit Einspruch, mit Dings und alles zurück.
Jeder Einzelne super. Nach und nach,
ja,
genau.
Ja, und er schafft es mal, sich mit einem der 12 Geschworenen anzufreunden und erfährt dann, wie die Verhandlung im Hintergrund läuft und so.
Gespielt von Ernie Hudson, genau.
Das wäre auch so super. Er kommt von den Toten zurück, um eine 8-stündige Aussage in dreifacher Ausführung zu machen. Ne? Ja, das wäre super.
Wunderbar.
Nein, ja. Einmal das, aber es ist natürlich auch so, es wird uns ja auch im Film, es wird so angedeutet, dass die Polizei da auch wegsieht. Ne? Das ist ja gerade, was Olbricht ist, dass er sagt, ich habe zu sehr nachgeforscht, ne? Hab intern Druck ausgeübt, weil ich wollte, ich würde, dass eure Mörder gefunden werden. Also es wird ja so ein bisschen impliziert, dass die Polizei da auch korrupt ist und sich hat schmieren lassen und oder es einfach den Leuten egal ist, so ein Stück weit, ne? Ja? Also, dass er wird ja quasi nie selbst, ne? Wird ja quasi in die Selbstjustiz getrieben halt, ne?
Ja, richtig. Ja, wie gesagt, auch hier der Charakter Ernie Hudson, muss ich sagen, ist für mich auch so mit der sympathischste irgendwie im Film. Ich mag die Polizistenrolle, weil er scheint auch der einzige vernünftige Polizist zu sein. Ich glaube, genau deswegen.
Ja.
er hat
auch keinen Partner. Deshalb hat er auch keinen Partner. Aber ich muss auch, und keine funktionierende Ehe halt. Aber ich muss wirklich lachen jetzt über dieses, er kommt von den Toten zurück, um eine 8-stündige Aussage bei der Polizei zu machen. Und dann habe ich
das Folgendes hätte man gesehen. Als Serie umsetzen ja, können.
Das hätte man als Serie und wirklich dieses gesamte Gerichtsverfahren, ne, mit Anklage und so. Er hat Matlock als Anwalt. Andy Griffith zu der Zeit hat ihn vertreten, genau, vor Gericht und so. Ne? Sie sind also von den Toten zurückgekommen, um dieses Verfahren. Ja. Ah, okay.
Na ja, gut, und da hätte man, wie gesagt, eine Serie draus machen können mit 10 Folgen und in jeder Folge wird einer der anderen wird angeklagt.
Ja, ja, ja. Und das wird dann, also am Ende wird alles zu einem großen Hauptverfahren zusammengelegt gegen Top Dollar, gegen den Auftraggeber.
Ganz
weißt
genau.
Ja. Und das führt dann so zu Wirtschaftskriminalität und wo stecken die mit ihrem Geld überall drin und er ermittelt mit seinen Fähigkeiten. Weißt du, er entgiftet Mandanten. Ne,
so. Ja, so ein bisschen
The super.
Witcher, wenn er ja, hier nachforscht, ja.
Super, das wäre voll gut.
Wir designen gerade die bessere Serie, Gregor.
Naja, gut, sind die bessere Ideen? Nicht. Ja. Es wäre halt vielleicht der moralisch einwandfreiere Weg gewesen, aber wie gesagt, es wird ja auch impliziert, dass die Polizei da eh nicht auf der richtigen Seite steht. Ja.
So ist es.
Wie gesagt, von mir gibt es 5 von 5 Krähen aus der alten Liebe für diesen Film und auch jetzt habe ich ihn mir nochmal angesehen und ich mag ihn immer noch sehr, sehr gerne, aber ich glaube auch schon, dass du recht hast, es gibt auch durchaus was zu kritisieren und der Film wäre ohne die Ereignisse, die tragischen Ereignisse um ihn herum wahrscheinlich nie dieser Kult, hätte nie diesen Kult-Impact bekommen, den er bekommen hat.
Ja, vermutlich ist es so, ja.
Genau. Ja. Okay. Dann, lieber Kai, bedanke ich mich bei dir.
Ja, vielen lieben Dank auch, Gregor, für die Einladung und ja, bis bald mal wieder.
Immer wieder gerne. Also dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.